das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen zu später Stunde. Heikle Gespräche vor einer malerischen Kulisse. Hoch oben auf dem Berg namens Birkenstock wird über ein Abkommen zum Ende des Irankriegs verhandelt. Angereist sind neben den Vertretern der USA und des Iran auch die Vermittler aus Pakistan und Katar. Ein wesentlicher Bestandteil der Verhandlungen, der Konflikt im Libanon. Zwar blieb es dort heute weitgehend ruhig, doch die erst am Freitag ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz gilt als fragil. Könnten die Verhandlungen in der Schweiz deshalb scheitern? Julio Segador.
Kurz vor Mitternacht, vor wenigen Tagen an der israelisch-libanesischen Grenze. Lagebesprechung des israelischen Militärs. Es geht fast im Dunkeln in den Südlibanon. Wir sind für 3 Stunden embedded, eingebunden in eine Kampfeinheit der israelischen Armee. Sie bestimmt, was wir sehen dürfen. Unser Drehmaterial müssen wir der Armee zeigen. Das Ziel ist Mashtal Zun, rund 8 Kilometer nördlich der Grenze. Die Ortschaft ist komplett zerstört. Darunter liegt ein ausgedehntes Tunnelsystem. Die Soldaten führen uns zu dem Zugang. Der Tunnel, sagt die Armee, sei vollgestopft mit Sprengstoff und Drohnen der vom Iran unterstützten Hisbollah. Ein Tunnelsystem, das laut israelischem Militär komplett unter der Ortschaft versteckt wurde. Dieses gesamte Tunnelsystem befindet sich unter Wohngebäuden. Es gibt eine Fabrik direkt am Ende der Straße, es gibt Schulen, es gibt Moscheen in diesem Dorf. All das wurde von der Hisbollah vollständig militarisiert. Die Hisbollah und die militärischen Spannungen sind auch hier in den Schweizer Bergen ein Thema. Hochrangige Delegationen aus Washington und Teheran verhandeln nahe Luzern über das konkrete Ende des Irankrieges. Aus Washington ist Vizepräsident Vance angereist. Für ihn liegt der Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden ganz klar in der Nuklearfrage. Wenn sie bereit sind, ihre nuklearen Ambitionen langfristig aufzugeben, dann verändern wir unsere Beziehungen zu diesem Land. Das ist unser Ziel. Auch die iranische Delegation tritt in der Schweiz mit klaren Vorstellungen auf. Es soll bei den Gesprächen vor allem um eine Waffenruhe im Libanon gehen, daneben auch um den ungestörten Ölexport und um die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte. Aufregung in der Schweiz dann am Nachmittag. In einem Post fordert US-Präsident Trump, der Iran müsse die Hisbollah davon abhalten, Unruhe zu schüren, und er droht mit Militärschlägen. Auch Israels Premier legt nach. Wir haben eine Sicherheitszone in Gaza eingerichtet, wir haben eine Sicherheitszone im Libanon eingerichtet und wir werden sie so lange aufrechterhalten, wie es erforderlich ist. Israels Armee will im Tunnel von Mashtal Zun zeigen, wie tief sich die Hisbollah im Süden des Libanon festgesetzt habe und wie groß die Bedrohung für Israel sei. Nach 3 Stunden geht es für uns raus aus dem Tunnel, zurück an die Grenze.
Ja, und der Libanon bleibt eben ein zentraler Punkt dieser Gespräche. Und wir schalten jetzt zu Stefanie Dotz an den Verhandlungsort. Jetzt am späten Abend, wie ist der Stand der Gespräche?
Hier wird immer noch miteinander gesprochen. Das ist schon den ganzen Tag so in verschiedenen Konstellationen. Jetzt gerade eben habe ich den iranischen Parlamentspräsidenten von einem der Hinterzimmerräume zum anderen gehen sehen. Also das ist hier in einem Luxusresort auf dem Birkenstock, ein Gebäude, das Katar gehört, eine Hotelanlage, einem der Vermittler. Und die Stimmung ist wirklich maximal angespannt. Das ging schon so los, als es kurz vor Beginn der direkten Gespräche, bei denen der US-Vizepräsident Vance mit dem iranischen Außenminister Araghchi dann an einem Tisch saß, sollte es ein kurzes Treffen vor Journalisten geben. Da kam dann aber die iranische Außenministerin nur kurz in den Raum, um wohl zu sagen, dass er jetzt auch gleich wieder gehen würde, was er dann auch getan hat, den Raum dann verlassen hat. Es kam nicht zu einem Handshake, nicht zu einem gemeinsamen Auftritt vorher. Das hat schon für erste Verstimmung gesorgt. Dann diese Schüsse von der Seitenlinie von US-Präsident Trump durch die Drohung, die er an den Iran richtet. Das kommt gar nicht gut an bei den Iranern, die aber gleichzeitig gewillt sind, hier selbstbewusst aufzutreten und zu zeigen, dass sie eigentlich am längeren Hebel sitzen und dass sie es in der Hand haben, was vor allem in der Straße von Hormuz passiert, in dieser so wichtigen Meeresenge für die Weltwirtschaft. Und genauso treten sie hier auch auf.
Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Also das ist zum jetzigen Zeitpunkt etwas unklar. Die Delegationen wissen auch noch nicht genau, wann sie abreisen. Es sollte eigentlich heute am frühen Abend schon zu Ende gehen hier. Also dass es jetzt noch andauernd ist, überraschend. Das ganze Ziel ist ja, dass das, was Arbeitsgruppen hier auch in den letzten Tagen vorbereitet haben, und zwar ein Fahrplan für die weiteren Verhandlungen, dass das von den Chefs auch abgesegnet wird und man weiß, wie man jetzt in den nächsten 60 Tagen mit der ganzen Problematik umgeht. Ob es dazu kommt, ist gerade noch offen.
Danke, Stefanie Dott, für diese Einschätzung. Nach Deutschland. Ein sommerlicher Sonntag in Berlin und die Regierung lädt die Bürger und Bürgerinnen ein. Tag der offenen Türen im Regierungsviertel. Nicht nur, um die Gebäude anzuschauen, sondern auch, um ins Gespräch zu kommen. Fragen an die Regierung in Reformzeiten gibt es ja viele. Ganz besonders gefragt war heute Arbeitsministerin Bärbel Baas. Denn gestern waren erste Details der Empfehlungen der Rentenkommission bekannt geworden, die ihren Bericht am Dienstag an Baas und Bundeskanzler Merz offiziell übergeben will. Schon heute gab es aber Diskussionsbedarf, berichtet Moritz Rödle.
Heute ist das eher ein Wohlfühltermin für die Arbeitsministerin. Tag der offenen Tür der Bundesregierung, Zeit für Selfies, Bürgerbegegnungen und eine Reaktion auf die Vorschläge der Rentenkommission.
Wir bauen jetzt was für die junge Generation, dass sie ein höheres Rentenniveau hat. Und wir müssen jetzt gucken, dass die Frühverrentungen sozusagen reduziert werden. Aber es soll Vertrauensschutz gelten und Übergangsfristen. Weil ich will sagen, es wird nicht spurlos irgendwie an allen vorbeigehen. Weil wir am Ende wollen wir, dass diese Rente auch in den nächsten Jahren gerade für die jungen Leute sicher ist.
Dafür mussten sich SPD und Union bewegen. Die Sozialdemokraten verabschieden sich zum Beispiel von der sogenannten Rente mit 63. Und CDU und CSU müssen verdauen, dass der Anstieg der Beiträge nur gedämpft werden soll, diese also weiter steigen. Die Kommission schlägt unter anderem vor, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Um künftig wieder auf ein höheres Rentenniveau zu kommen, soll eine verpflichtende kapitalgedeckte Zusatzrente eingeführt werden. Und damit mehr Menschen in die Rentenkasse einzahlen, sollen zum Beispiel neue Selbstständige und Abgeordnete Beitragszahler werden. Das soll am Ende zu mehr Rente und gedämpften Beitragssteigerungen führen. Die Linke sieht eher eine Rentenkürzung.
Ja, man merkt, dass in dieser Rentenkommission nur Menschen sitzen, die überhaupt nicht wissen, was Altersarmut bedeutet und was es bedeutet, dass manche Menschen nicht bis 70 arbeiten können. Schon jetzt nicht. Die Lebenserwartung ist in manchen Bundesländern sogar gesunken in den letzten Jahren.
Experten sehen eine verpasste Gelegenheit.
Unser Rentensystem heute ist eine Umverteilung nicht nur von jung zu alt, sondern auch von arm zu reich, weil Menschen mit wenig Lebenseinkommen deutlich kürzer leben, weniger lang die Rente beziehen. Und das wäre die Chance gewesen, zu sagen, wir müssen diese Umverteilung von arm zu reich beenden.
Junge Union-Chef Winkel hatte die bisherige Rentenpolitik kritisiert und die Koalition im vergangenen Jahr in die Krise gestürzt. Im Bericht aus Berlin zeigte er sich am Abend zufrieden, zum Beispiel mit kapitalgedeckter Zusatzrente und höherem Renteneintrittsalter.
Das sind klassische Forderungen der Jungen Union seit vielen Jahren. Und das sieht doch auf den ersten Blick nach einer ersten kurzen Beurteilung an diesem Wochenende doch erstmal sehr zufriedenstellend aus.
Eine genaue Beurteilung wird erst am Dienstag möglich sein. Dann sollen die Vorschläge der Kommission auch offiziell veröffentlicht werden.
Nach Großbritannien, hier auf dem Landsitz Chequers, nördlich von London, denkt Keir Starmer an diesem Wochenende offenbar intensiv über seine politische Zukunft nach. Mehrere Medien berichten, der politisch angeschlagene und unbeliebte britische Premier könnte schon morgen zurücktreten. Starmer lässt am heutigen britischen Vatertag interessanterweise verlauten, Vater zu sein sei seine größte Freude. Zieht er sich also nun ins Private zurück und überlässt das Amt des Premierministers seinem innerparteilichen Rivalen Andy Burnham? Damit zu Christoph Prössel in London. Was ist da morgen zu erwarten?
Der Premier könnte morgen einen Zeitplan vorlegen und bekannt geben, dass er, so heißt es, möglicherweise noch bis September im Amt bleiben möchte und so die Machtübergabe in der Downing Street Number 10 regelt, also den Weg frei macht für Andy Burnham. Ob es noch andere Widersacher in seiner Partei gibt, die antreten, das ist bislang unklar. Die würden dann eine Kampfabstimmung hervorrufen, die zeitaufwendig ist und vor allem auch viel Energie kosten würde. Aber vielen in der Partei ist eben auch klar, Andy Burnham ist der Kandidat, der wahrscheinlich die besten Chancen hat. Und so könnte eine relativ geräuschlose Machtübergabe in der Downing Street ermöglicht werden.
Ja, um das nochmal zu verstehen, warum ist Starmer so unter Druck geraten?
Der ist vor 2 Jahren angetreten als Premierminister mit einem sehr ehrgeizigen Regierungsprogramm. Und damals unter der Überschrift Change, Wandel, hat er sehr, sehr viel versprochen. Und in den letzten 2 Jahren konnte er ein paar Sachen umsetzen. Aber viele Menschen im Land haben das Gefühl, dass er bei seinen Versprechungen hinter dem, was er angegeben hat, eigentlich zurückgeblieben ist. Dann gab es noch Wahlen im Mai. Das waren Kommunal- und Regionalwahlen, bei denen die Labour-Partei massiv verloren hat. Er ist in den Umfragen weit hinten. Reform UK konnte bei diesen Regional- und Kommunalwahlen sehr stark zulegen. Das ist die rechtspopulistische Partei von Nigel Farage. Und seitdem haben viele das Gefühl, ist er eigentlich der Richtige, um diese Partei in die Zukunft zu führen. Viele in der Partei haben mittlerweile einfach Panik, dass er der Falsche sein könnte. Andy Burnham hat dann aber bei Wahlen in der vergangenen Woche einen Sitz im Unterhaus erringen können. Und da hat er sich vor allem sehr deutlich gegen Reform UK durchsetzen können. Und seitdem ist er für viele in der Partei der Hoffnungsträger.
Dankeschön für diese Einordnung. Christoph Brössel nach London. Um die politische Zukunft geht es heute auch in Kolumbien bei der Stichwahl ums Präsidentenamt. Und es sagt viel aus über die Lage im Land, wenn so eine Wahl von Polizei und Militär gesichert werden muss. Mancherorts erinnerte der Gang ins Wahllokal an Bilder einer Razzia. Die zunehmende Gewalt in Kolumbien spielte auch im Wahlkampf eine große Rolle. Und das scheint eher dem rechtsgerichteten Kandidaten in die Karten gespielt zu haben. Der konnte zuletzt in den Umfragen seinen linken Kontrahenten überholen. Über den Wahltag, Marie-Christine Böse.
Salutieren fürs Vaterland. Anhänger von Rechtsaußenkandidat Abelardo de la Estrella werben für ihren Favoriten. Nach 4 Jahren linker Reformpolitik hoffen rechte Kräfte in Kolumbien auf ihr Comeback. Abelardo hat Sicherheit zur Priorität gemacht. Deshalb stehe ich zum Vaterland und zu ihm. De la Estrella, Millionär und Anwalt, nennt sich selbst Tiger, verspricht Sicherheit, will bewaffnete Drogenbanden und Guerillagruppen bombardieren. Er inszeniert sich machohaft, Vorbild Donald Trump. Selbst vor seiner Kanzlei ein aufblasbarer Tiger. Als Anwalt vertrat de la Estrella Schwerstkriminelle in Korruptionsskandalen. Heute verspricht er, genau in diesem Milieu aufzuräumen. Ein Widerspruch, der viele Fans nicht weiter stört. Er wird konsequente Entscheidungen treffen und handeln. Kolumbien ist tief gespalten an diesem Wahltag. Iván Cepeda, der linksgerichtete Kandidat, will die Reformpolitik des bisherigen Präsidenten Gustavo Petro fortsetzen. Petro, erster linker Amtsinhaber, setzte auf Sozialprogramme und Verhandlungen mit den bewaffneten Gruppen. Doch die Gewalt nahm in einigen Regionen zu, die Kokainproduktion boomt. Rechte Kräfte geben Petro die Schuld an der angespannten Sicherheitslage. Experten verweisen hingegen darauf, dass die Ursachen vielfältig seien und fordern: Die Regierung muss alle Instrumente nutzen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Militärischen Druck, aber auch soziale Reformen, um die Wurzel des Konflikts zu bekämpfen. Unterstützung für den Rechtsaußenkandidaten kommt aus den USA. Donald Trump schreibt, der Tiger werde für Recht und Ordnung sorgen. Anhänger des linken Kandidaten lehnen Trumps Einmischung strikt ab. Er will Lateinamerika weiter beeinflussen. Kolumbien ist unabhängig, wir sind keine Kolonie. Heute entscheidet sich, ob sich Kolumbien wie zuvor Argentinien und Chile nach rechts außen bewegt und damit die politischen Gewichte in Lateinamerika weiter verschiebt.
Es war ein spätes Glück für die deutsche Fußballnationalmannschaft und am Ende wohl nicht nur der Jubel über ein Spiel, das in der Nachspielzeit noch gedreht wurde. Es war auch die Freude über das sichere Weiterkommen bei dieser Weltmeisterschaft. Das erste wichtige Ziel. Denn auch wenn es lange Zeit selbstverständlich schien für Deutschlands Fußballer, dass sie so eine WM-Vorrunde überstehen, bei den letzten beiden Turnieren hatte das nicht geklappt. Jetzt steht Deutschland sogar schon vorzeitig als Gruppensieger fest. Doch in den Jubel mischen sich nun auch Verletzungssorgen. Benedikt Brinser.
Diesen Namen kennt nun die gesamte Fußballwelt. Dennis Undaf, Matchwinner beim emotionalen und wichtigen Erfolg gegen die Elfenbeinküste.
Ich frage mich manchmal auch, warum das alles gerade klappt mit den Mannschaftskollegen. Die machen mir es natürlich auch einfach. Alles überragende Spieler, Topspieler auf höchstem Niveau. Und ich versuche einfach den Flow mitzunehmen, das zu genießen.
Bei den Startelf-Spielern steht im WM-Quartier in Winston-Salem heute die Regeneration im Fokus. Auf dem Platz trainieren die Reservisten und Einwechselspieler. Mit dabei der deutsche Superjoker Dennis Undaf. 2 Einwechslungen, 5 Torbeteiligungen in gerade einmal 56 WM-Minuten.
Mit welchem Gefühl geht ein Dennis Undaf in der 60. Minute auf den Platz?
Ich weiß, dass ich ein Tor mache.
Es dauert gestern 8 Minuten. Flanke des ebenfalls eingewechselten Amiri, Undaf mit dem Ausgleich. In der Nachspielzeit Traumpassen Matcher, Undaf mit dem Siegtreffer.
Ja, unglaublich. Kommt rein, macht direkt wieder 2 Buden. Auch im letzten Spiel schon, unglaublicher Typ.
Das Team von Bundestrainer Nagelsmann tut sich ansonsten lange schwer. Es ist der erste echte Härtetest bei dieser WM. Die Ivorer spielen intensiv und stark, gehen in der 30. Minute sogar in Führung. Aber die deutsche Mannschaft ist widerstandsfähig, dreht die Partie, auch dank der Joker.
Die Jungs hatten vorher schon ein gutes Miteinander, eine gute Verbindung. Ich finde es aber unfassbar schön, wenn man dann Spiele einwechselt, die auch Spiele mitentscheiden oder entscheiden. Weil dann natürlich die ganze Gruppe auch merkt, dass es nicht nur Palaver ist, dass wir alle brauchen und alle eine Wertigkeit haben.
Ein Gruppenmitglied bereitet Sorgen. Nico Schlotterbeck muss verletzt runter. Eine Diagnose wird noch heute erwartet. So oder so wird sich die Startelf gegen Ecuador vermutlich verändern. Auch weil sich eine Frage ganz besonders aufdrängt.
Musst du ihn irgendwann doch mal von Anfang an bringen?
Ja, auf jeden Fall müssen wir schwer drüber nachdenken.
Vor 6 Jahren spielte Dennis Undaf noch in der 3. Liga. Am Donnerstag feiert er womöglich sein WM-Startelf-Debüt.
Und im Titel wird aber gerade nicht nur in Nordamerika bei der Fußball-WM gespielt. Heute ging es auch um die deutsche Meisterschaft bei den Basketballern. Und da sah es lange so aus, als könnte Bayern München den 3. Meistertitel in Folge holen. Doch Alba Berlin drehte dieses dramatische Finale. Am Ende hieß es im entscheidenden 5. Spiel der Finalserie 84-81 für Alba. Großer Jubel bei den Fans und bei den Berliner Spielern im Jungstar Cheick Cahill. Für Alba Berlin ist es der 12. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Und damit bleibt uns noch der Blick aufs Wetter in der kommenden Woche an diesem längsten Tag des Jahres. Pila, was erwartet uns?
Ja, nächste Woche erwartet uns nur mehr Sommer. Wir haben jetzt auch kalendarischen Sommeranfang und der Sommer kommt, beziehungsweise er kommt nicht zurück, er bleibt da und zwar mit geballter Hitze. Wir haben jetzt hier am Beispiel von Düsseldorf schon mal aufgezeigt. Seit Donnerstag sind hier die Temperaturen tagsüber über 30 Grad gestiegen. Und auch in den nächsten Tagen folgen da noch weitere Tage, die immer wieder über 30 Grad sein werden. Und wenn wir diese Tage dann letztendlich zusammenzählen, kommen wir auf 12, vielleicht sogar auf 13 Tage. 12 Tage hatten wir zum Beispiel auch bei der Hitzewelle 2003. Und dementsprechend wäre das unter Umständen die längste Hitzewelle, die wir überhaupt an der Station Düsseldorf hatten, aber wahrscheinlich auch an vielen anderen. Heute Nacht sind es noch vereinzelte Schauer und auch Gewitter unterwegs. Vor allem nach Osten hin kann es noch mal nass werden. Im Norden und im Süden ist es meistens sternenklar. Und auch morgen breiten sich vor allem die dichteren Wolken noch mal so in Richtung Erzgebirge aus. Aber vor allem im Tagesverlauf brodelt es dann wieder. Da kann es vor allem über den Bergen noch mal einzelne Schauer und Gewitter geben. Insgesamt wird die Luft aber deutlich trockener. Deswegen ist es vor allem im Westen und Südwesten auch schon meistens sehr sonnig. Heute Nacht merken wir so einen kleinen Temperaturunterschied, zumindest mal, wenn wir an die Küsten schauen. Da wird es sogar fast frisch mit 14 bis 10 Grad. Ansonsten in den Städten bleibt es noch mal wieder bei einer tropischen Nacht bei bis zu 21 Grad. Morgen tagsüber merken wir dann auch die etwas kühlere Luft im Norden. Ansonsten am Oberrhein noch mal bis zu 38 Grad. Und auch die neue Woche startet oder geht dann genauso weiter. Es ist viel Sonnenschein mit dabei, nur noch wenige Schauer und Gewitter. Und die Temperaturen Höchstwerte bis zu 38, 39 Grad.
Vielen Dank, Pila, fürs Wetter. Und das war's von uns an diesem Sonntagabend. Hier im Ersten geht es weiter mit der Fußball-Weltmeisterschaft und dem Spiel Uruguay gegen Kapverde. Und morgen haben wir dann neue Tagesthemen für Sie. Bis dahin. Tschüss.